Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Interview mit Tristan Harders.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur mittlerweile 77. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Im Intro habt ihr schon gehört, wer heute hier zu Gast ist. Und ich freue mich ganz besonders darauf, denn diese Person war mein allererster Gast und das ist mittlerweile fast anderthalb Jahre her. Herzlich willkommen zurück, Tristan Harders. Hallo Tristan.
Moin moin und guten Abend.
Guten Abend, genau.
Für die Nicht-Norddeutschen.
Wie ist die Lage bei dir im hohen Norden? Gut oder wettermäßig? Weil hier stürmt es ganz schlimm.
Es ist ziemlich briesig.
Briesig?
Das kann ich sagen, ja. Ja.
Schönes Wort, wunderbar.
Eine steife Brise.
Genau, alle Klischees erfüllt, ne? Muss man Krabbenbrötchen essen, ne?
Nee, ist wirklich so. Das bläst hier ordentlich gerade.
Das glaube ich. Hier ist auch wettermäßig wirklich nicht so schön. Wie gesagt, du warst damals vor fast anderthalb Jahren mein erster Gast hier im Podcast.
Und ja, wusste ich gar nicht.
Ich weiß noch, ich habe dich, glaube ich, angeschrieben an dem Morgen, nachdem die erste Folge online war, weil ich direkt dachte, ich mache jetzt hier Nägel mit Köpfen, ich frage jetzt irgendjemand, ob der in diesem Podcast zu Gast ist. Und du sagst.
So, dann hast du den Erstbesten gefragt und das war ich.
Nee, tatsächlich vor dem Hintergrund, dass damals das Port of Power Festival anstand und ich dachte, da kann man dann ja bestimmt cool drüber reden. Und so war das damals wirklich. Also immer nochmal danke dafür als erster Gast. Es freut mich, dass du jetzt endlich wieder hier bist, weil wir hatten das ja schon mal versucht, aber irgendwie ist uns beiden das Glück nicht immer so ganz hold, glaube ich. Ne? Wenn wir versuchen, was terminmäßig zu vereinbaren oder so, macht uns da öfter mal was einen Strich durch die Rechnung.
Ja, also ich war vor allem halt in letzter Zeit sehr beschäftigt und bin es eigentlich auch immer noch, aber ich dachte, irgendwann muss es ja mal klappen und deswegen habe ich mir jetzt einfach für dich freigenommen.
Das ist sehr löblich, sehr löblich. Und lass uns mal zu Beginn mit etwas starten, was jetzt nichts mit Metal oder Musik zu tun hat. So eine kalte Eröffnungsfrage in deine Richtung. Fasching oder Karneval, oh Gott, ist das ein Thema für dich?
Nee, gar nicht, zum Glück.
Echt?
Ich meine, nein, hier in Norddeutschland, das gibt's hier nicht. Also, und da bin ich auch sehr froh drüber.
Aber ihr verkleidet euch auf der Bühne doch auch ab und zu mal ganz gerne, so ein bisschen zumindest.
Ja, aber das ist ja ernst.
Ach so, okay. Also ihr seid echte Seefahrer.
Wir sind echte Seefahrer und übrigens keine Piraten. Das wollte ich nur nochmal betonen.
Aha, ach so. Also macht ihr Seefahrer-Metal dann letzten Endes?
Ja, wir machen kein Piraten-Metal. Und wir machen auch kein Glory-Metal, was auch immer das sein soll.
Glory? Hat jemand euch mal so bezeichnet?
Ja, bei unserer Jubiläumsshow in Berlin letztens. Da wurden wir als Glory-Metal angekündigt.
Glory-Metal, okay.
Weiß nicht, was das sein soll.
Nick, sagt mir spontan auch überhaupt und gar nichts. Aber okay, Karneval ist kein Thema für dich, aber ein Thema für dich ist natürlich Musik. Denn seit wir beide das letzte Mal da miteinander gesprochen haben, ist ja so einiges passiert. Ich versuche das mal geistig so auf die Kette zu kriegen. Ihr wart unterwegs im Rahmen der Symphonic Metal Nights mit Terra Atlantica. Dann ist
richtig,
im Dezember letzten Jahres mittlerweile, ja, das zweite Asterize-Album erschienen, an dem du gesangsmäßig beteiligt warst. Wenn wir aufnehmen, ist es noch nicht erschienen, aber wenn es veröffentlicht wird, diese Folge, ist das neue Forsaken Hill-Album erschienen. Und in diesem Jahr steht noch an die zweite Auflage vom Port of Power Festival. Und wenn ich das auf Facebook immer so richtig lese, bist du da schwer auch am Werkeln am nächsten Terra Atlantica-Album. Ist das erstmal alles soweit richtig zusammengefasst?
Das ist erstmal soweit alles richtig. Jetzt muss ich ja erstmal, hast du mich ein bisschen überrascht, weil ich wusste nicht, dass diese Folge in der Zukunft ausgestrahlt wird. Also natürlich wusste ich, dass sie in der Zukunft ausgestrahlt wird, aber nicht so weit in der Zukunft, dass schon das Forsaken Hill-Album dann draußen ist. Du musst ja jetzt aufpassen. Im Gegenteil, muss ich jetzt gar nicht aufpassen.
Genau, du kannst nichts spoilern.
Aber ja, das ist auf jeden Fall alles richtig.
Sehr gut. Dann, die Symphonic Metal Nights war, glaube ich, nicht eure erste Tour, aber du hast irgendwie, meine ich, als wir uns in Essen getroffen haben, was dazu erzählt, dass es zumindest einige Premieren für euch gab. Ist das soweit richtig oder habe ich das jetzt völlig falsch auf der Neuronalplatte hängen?
Es war nicht unsere erste Tour, aber es war unsere zweite.
Ja, aber seid ihr nicht weiter, ich habe ja auch nicht behauptet, dass es eure erste war, sondern dass es ein paar Premieren für euch gab. Ich glaube, ihr seid ein bisschen weit herumgekommen, oder?
Ja, genau. Also es war ja eine Europa-Tour tatsächlich. Vorher das Letzte, was wir gemacht haben, war nur eine Deutschland-Tour. Wobei man dazu sagen muss, wir haben jetzt halt nicht die komplette Tour mitgemacht. Wir haben ja nur die erste Hälfte mitgemacht. Und die zweite Hälfte hat dann wurden wir dann ausgetauscht durch eine andere Band. Weil also es wurde uns auch angeboten, die ganze Tour zu machen. Aber das ist, sagen wir mal so, es ist sehr teuer, wäre es gewesen. Und ja, da haben wir gesagt, die erste Hälfte reicht. Ja, und da hatten wir immerhin eine Show im Ausland und zwar nicht nur im Ausland, sondern auch im EU-Ausland, also in London, in England.
Oh.
Unsere erste Nicht-EU-Show gewesen.
Nicht-EU-Show ist auch eine sehr schöne Formulierung.
Ja, ja, also wir hatten ja schon, im Ausland hatten wir schon ein paar, es ist ja nicht die erste Auslandsshow gewesen.
Ja, aber hatte ich ja dann doch richtig auf dem Schirm, außerhalb der EU war es eine Premiere für euch. Und wie muss man sich das eigentlich heutzutage dann vorstellen? Ist das richtig so streng, wenn man jetzt rüber nach England will mit Zoll und Co. und Checken von allem Möglichen? Oder ist das eher so, ja, geht so?
Das ist die Hölle. Also auf jeden Fall offiziell. Also du brauchst erstmal ein Carnet. Das ist eine Liste von deinem gesamten Equipment, wo du alles auflisten musst mit Seriennummer, Wert des Equipments, Gewicht, glaube ich auch, dass das halt eindeutig zugeordnet werden kann. Und das musst du alles auflisten, um zu garantieren, dass du nicht ins Ausland fährst und dein ganzes Equipment da verkaufst und dann ohne dein Equipment wiederkommst, weil dafür müsstest du ja sonst Zoll bezahlen. Und ja, und da musst du erstmal diese zur Handelskammer und dir diese Liste holen. Und das ist, ich habe das hier liegen, das ist so ein, das sind irgendwie 50 Seiten oder so. Das ist so schwer. Und dann musst du halt echt das alles detailliert auflisten, dein ganzes Equipment. Und dann kostet das auch zusätzlich auch noch Geld. Ich glaube, ein paar hundert Euro haben wir dafür bezahlt. Dann musst du mit dem ganzen Kram, bevor es losgeht, nochmal zum Zoll, dass der Zoll das nochmal abnickt, dass es auch stimmt, was du da drauf geschrieben hast. Und dann kannst du los. Und dann kannst du, dann brauchst du aber erstmal natürlich noch, weil du ja arbeitest im EU-Ausland, ein Visum. Und das ist auch nicht günstig. Im Gegenteil, das ist sehr kostspielig. Und ich sag mal so, wenn man jetzt nur eine Show spielt im Ausland und die auch noch nur 35 Minuten geht, dann ist es das nicht wert.
Okay.
Also, falls ihr eine kleine Band seid und das hier hört, dann, wenn ihr das schon macht, spielt mehrere Shows, sonst lohnt es sich nicht.
Ich kann mich erinnern, jetzt wo du es sagst, stimmt, wir hatten nach der Show in Essen uns ja noch kurz unterhalten und ich erinnere mich, dass Nico, glaube ich, erzählt hat, er dürfte nicht mal jetzt einen Drumstick verlieren, weil da müsste er erklären, warum er einen Drumstick weniger mitbringt, als er eigentlich angegeben hat.
Ja, genau. Da habe ich gefragt. Das habe ich sogar gefragt bei der Handelskammer. Was ist denn, wenn der Drummer einen Stick kaputt macht? Ja, dann muss er die zerbrochenen Stücke behalten und die, als Beweis, dass er den nicht verkauft hat. Natürlich ist es dann nachher im Endeffekt bei den Kontrollen, wird dann natürlich nicht so genau hingeguckt. Aber es könnte theoretisch passieren. Wenn du da jemanden kriegst, der einen schlechten Tag hat, der wirklich alles durchgucken will. Was aber, glaube ich, sehr unwahrscheinlich ist. Also bei uns, ich glaube, da hat ehrlich gesagt keiner drauf geguckt, als wir an der Grenze waren. Wir mussten zwar, als wir beim Zoll waren hier in Hamburg, da haben die da schon drauf geguckt. Die haben das ein bisschen ernster genommen, aber an der Grenze hat das überhaupt niemand interessiert.
Okay, also viel Gedönse um letzten Endes dann doch gar nicht so viel, wie es ja oft ist, wenn es um irgendwelche bürokratischen Akte geht.
Es war auch so, dass eine der Bands auch darauf verzichtet hat, das zu machen. Die sind dann das Risiko eingegangen, dass wenn wir halt kontrolliert worden wären, dann wären sie nicht reingekommen. Aber die haben gesagt, egal.
Eieiei.
Und ja, es hat sich ausgezahlt für die. Hätten wir das mal auch so gemacht.
Du weißt doch, der ehrliche Mensch, der wird beschissen.
Ich muss dieses Ding nämlich auch noch zurückbringen. Das ist das Ding. Ich habe das jetzt bei mir liegen, das darf man nicht behalten. Das muss man wieder zurückbringen und als Beweis. Das darf ich nicht vergessen. Bis zum Ende des Monats muss ich das zurückgebracht haben.
Was? Das ist doch schon voll lange her.
Ja, man hat ein Jahr Zeit. Das läuft. Du darfst es ein Jahr lang benutzen, wenn du es hast. Also wir hätten jetzt auch damit noch mehr Shows spielen können.
Ah.
Haben wir aber nicht.
Aber mit genau dem gleichen Zeug dann. Also wehe, wenn Nico dann den Drumstick kaputt gehauen hätte.
Nee, das muss exakt das gleiche Zeug sein dann.
Oh, weia. Also Leute, ihr habt's gehört, ne? Wenn ihr eine Großbritannien-Tour macht, dann mindestens 10 Konzerte, dann lohnt sich das auch. Und keinen Drumstick kaputt machen.
Ja, aber USA soll noch schlimmer sein, habe ich gehört. Da musst du richtig viel bezahlen jetzt. Das wurde nochmal um einiges erhöht. Ich glaube, da musst du irgendwie pro Bandmitglied $1,000 bezahlen, wenn du da einreisen willst, um da zu spielen. Wer soll sich das leisten können?
Ja, das ist schon kein Pappenstiel, ne? Wenn man aus 4 bis 6 Musikern besteht. Kann teuer werden.
Ja, also das wird in naher Zukunft wahrscheinlich erstmal nicht passieren.
Also nicht Come to Brazil oder irgendwie sowas in der Art.
Ich weiß nicht, wie es in Brasilien ist, aber in den USA ist es auch so.
Glaubst du, da ist es leichter? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind ein bisschen lockerer.
Weil das ist ja immer so für jede, gefühlt doch für jede deutsche Band, die irgendwie Power oder Schrägstrich so Symphonic Metal macht, immer, oh, Come to Brazil, ist doch immer so die erste große Sache, die man irgendwo auf Facebook, habt ihr doch bestimmt auch schon gehabt.
Na klar, haben wir auch diverse Male schon gelesen und ich würde natürlich auch gerne dahin, habe ich gerade heute wieder drüber nachgedacht, wie gerne ich in Brasilien spielen würde, wie geil wäre das.
Ja, ich glaube, die Leute da sind auf jeden Fall der Metal-Musik ganz anders zugetan, als man das hier in Europa und speziell auch in Deutschland erlebt. Weil da ist ja die Reaktion der Leute höflich formuliert immer so ein bisschen reserviert. Ne? So nach dem Motto, ich habe bezahlt, ich will unterhalten werden.
Ja, da sprichst du wahr, vor allem hier in Norddeutschland. Das ist schon, also südlich des Weißwurst-Äquators ist die Stimmung schon besser.
Und wie war sie hier so im Pott, als ihr hier wart, in Essen? War das besser?
Das war sehr gut. Ich glaube, Essen war die beste Show.
Ah, ja, ja, natürlich. Von der Tour. Weil Mike und ich da waren und wir richtig Stimmung gemacht haben für euch.
Ja. Ja, gut, es war natürlich auch Samstag. Das ist natürlich immer ein
Ja, gut.
Ja.
Da ist man ausgeruht und Co. Ja, ist natürlich ein Argument.
Stimmung besser als jetzt am Dienstagabend.
Ja, das würde ich mal voll ausgehen, dass die Leute dann auch ein bisschen ausgeruhter sind und dann auch eher in der Stimmung sind, mal ein bisschen Randale zu veranstalten.
Ja, das war auf jeden Fall sehr gut.
Das ist sehr schön. Kommen wir dann mal von eurer Tour wirklich zu dem, was dann Ende letzten Jahres noch erschienen ist. Ein neues Album von Asterize mit dem wunderbaren Titel Tale of a Wandering Soul, wo du auch wieder als einer von mehreren Sängern zu hören bist. Und jetzt mal meine Frage, wie ist das dazu überhaupt gekommen? Weil ich würde an dieser Stelle mal unterstellen, ihr kennt euch jetzt ja nicht aus dem echten Leben, klingt komisch, aber man kennt sich wahrscheinlich nicht wirklich persönlich, dass man sich mal in echt gesehen hat, oder?
Nee, also ich glaube, das Ganze fing an 2021, müsste das gewesen sein. Da gab es einfach, glaube ich, bei Facebook so einen Post, wo es hieß, jo, das hier ist ein internationales Power-Metal-Projekt und wir suchen noch nach Sängern. Und das war gerade so eine Zeit, wo ich mich ein bisschen gelangweilt hatte, war, glaube ich, auch noch Corona so ein bisschen. Und das war die Zeit, wo ich einfach alles gemacht habe. Da habe ich auch mein Soloalbum gerade gemacht und dachte, ja, wieso nicht, kann ich das auch noch nebenbei machen? Und dann habe ich halt mich da beworben oder beziehungsweise ich habe einfach gesagt, jo, ich habe Bock. Und dann haben wir irgendwann mal so ein Videochat gemacht, wo noch zwei andere Sänger irgendwie dabei waren und am Anfang war das noch so ein bisschen awkward, weil keiner so wirklich wusste, was das hier überhaupt wird und ob wir jetzt uns irgendwie, genau, dann hieß es nämlich zuerst, ja, ihr denkt euch mal Melodien aus. Und dann hatte der eine irgendwie so eine Melodie und ich fand das irgendwie voll scheiße, was der sich da ausgedacht hat. Und dann habe ich, aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Und dann habe ich nachher dem Bart, der das, also Bartholomew, wir nennen ihn immer Bart.
Okay.
Der die Songs auch geschrieben hat, habe ich dem das privat nochmal geschickt, wie ich mir den Song vorstellen würde. Also es ist halt so, er hat die Songs fertig geschrieben und die Texte auch, aber es gab noch keine Gesangsmelodien. Und das fand ich ganz komisch, weil so würde ich niemals arbeiten. Ich würde halt immer zuerst die Gesangsmelodie schreiben und danach den Text. Was eigentlich auch, hat auch Nachteile natürlich, da muss man den Text immer so reinquetschen. Aber so rum finde ich das auch ganz komisch, wenn du zuerst den Text hast und das dann irgendwie singen musst. Das ist dann so ein bisschen in so einem Musical, wo einfach ganz viel gesprochen wird und die irgendwie versuchen, so wie bei Les Miserables, wo sie dann die ganze Zeit so, ich stehe hier und ich trinke ein Bier und es ist sehr lecker. Und es ist immer so ein bisschen awkward, finde ich.
Ja, klingt so.
Da finde ich immer schwer, dann eine gute Melodie daraus. Das ist dann nicht so catchy. Weißt du? So würde ich keine Songs schreiben. Aber ich fand es sehr spannend, das mal so zu machen. Und ja, deswegen bin ich dann auch dabei geblieben. Weil vor allem die anderen zwei Sänger sind dann auch ausgestiegen. Ich war dann erstmal der Einzige. Okay. Der eine war auch irgendwie in Saudi-Arabien und der hat das dann heimlich gemacht, weil darf man kein Metal hören oder so, habe ich das verstanden. Und er musste das dann irgendwie heimlich machen und der war dann leider irgendwann weg.
Also aus dem Projekt nicht so in echt weg, oder?
Ich weiß nicht, ich habe nie wieder was von dem gehört. Oh. Ich hoffe, die haben den nicht erwischt oder so. Ja, also, weiß nicht. Müsste ich nochmal recherchieren, ob der noch lebt. Naja, aber auf jeden Fall war ich dann der einzige Sänger. Und die anderen sind dann erst später dazugekommen. Also der Arnaud, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. So gut, so schlecht kennen wir uns. Ich weiß nicht mal, wie man seinen Namen ausspricht.
Ja, aber ist doch trotzdem eine coole Sache.
Ja, aber kann sehr gut singen. Besser als ich. Ja, genau, das war dann das erste Album und ich habe das dann ja auch gemischt. Ja, und das zweite Album habe ich jetzt auch wieder gemischt. Dafür habe ich jetzt beim zweiten Mal eigentlich, ich habe nach dem ersten, glaube ich, gesagt, dass ich keine Zeit mehr habe beim zweiten und dann hat er mich gefragt, willst du nicht ein paar Songs machen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, ein paar mache ich dann doch. Also habe ich jetzt doch wieder ein paar gesungen und aber nicht so viel wie beim ersten Mal. Ich habe jetzt hauptsächlich halt das Mixing, Mastering gemacht. Und das war aber auch genug, weil das hat ewig gedauert. Weil, also erstmal war das sehr chaotisch alles und dann aber auch, waren die Ansprüche auch sehr hoch. Aber es hat sich scheinbar ausgezahlt, weil das ist ja sehr gut angekommen, so wie ich, was ich so mitbekommen habe.
Ja, also mir hat es auch sehr gut gefallen, kann ich nur sagen. Und
sehr schön.
Man erkennt dich natürlich, ne? Also wenn man deine Stimme kennt, dann merkt man natürlich sofort, da ist der Tristan wieder. Also ist jetzt nicht schlimm, ist natürlich sehr schön. Genau. Ja, verrückt, dass sowas, das ist so ein Internetphänomen, oder? Dass sowas heutzutage so zustande kommen kann, weil so vor, keine Ahnung, 30 Jahren wäre ein solches Projekt ja wahrscheinlich überhaupt nicht denkbar gewesen. Also vielleicht über, keine Ahnung, den Metal Hammer, so eine Chiffre-Anzeige, ne? Nach dem Motto, ey, ich suche Leute, aber dann wäre es kein multinationales Projekt geworden.
Ja, es ist halt heutzutage viel, viel einfacher mit der ganzen Kommunikation, mit der Technik. Man kann ja sogar angeblich live proben übers Netz, obwohl wir es mal versucht haben, es hat nicht funktioniert. Aber vielleicht war unser Internet zu langsam.
Ich wollte gerade sagen, also das hängt ja wahrscheinlich davon ab, wie gut die Internetverbindung bei jedem Mitglied ist und ob man auch bloß keine Latenz hat, ne? Weil dann könnte das ja echt doof werden.
Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Also wenn die was aufnehmen, da merke ich schon, nach 10 Millisekunden Latenz nervt mich das schon. Und so schnell kann das doch gar nicht sein, wenn du das über die ganze Welt schickst.
Eigentlich nicht. Naja, wir werden es nie erfahren. Verstehe ich nicht. Also ich habe es auch gehört, dass das angeblich geht. Und ich stelle mir das auch irre schwierig vor. Also ich kann es mir auch nur sehr schwer vorstellen. Und ja, keine Ahnung. Also Latenz, genau.
Macht, glaube ich, auch nicht so viel Spaß.
Ja, davon mal ganz abgesehen. Also, du am besten noch zu Hause mit deinem Verstärker, den du dann auf deine Kopfhörer knallst und dann hast du da auch den Sound von allen anderen drauf und dann stehst du da so ganz allein, am besten irgendwo im Schlafzimmer, weil nur da gerade noch Platz ist und probst, dann ist ja voll Rock'n'Roll.
Ja gut, das mit dem Sound auf den Kopfhörern, wo alles drauf ist, das ist leider bei uns auch so, weil wir machen ja In-Ear-Monitoring.
Ja, aber ihr steht wenigstens im gleichen Raum.
Genau. Und wir spüren noch die Kick von der Bassdrum.
Immerhin etwas, ne? Also ja. Schöne Sache auf jeden Fall. Ja, kommen wir dann mal von multinationalem Power Metal, würde ich denken, ist Asterize, oder? Multinationaler Power Metal, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Kommen wir von da mal zu etwas Böserem. Wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, habt ihr es mal als Death Folk tituliert oder ist das nur der Song, der so heißt, von eurem einen Album?
Nee, das ist das Genre, was wir selbst begründet haben. Also jedenfalls dachten wir damals, dass wir es begründen, aber wurde scheinbar nicht so übernommen von der
Szene.
War dann vielleicht doch ein bisschen zu unbekannt. Aber ich nenne es immer noch so, weil das ist es halt. Eine Mischung aus Melodic Death Metal und Folk Metal. Also eigentlich das, was Ensiferum auch machen. Also so würde ich das nennen. Ja. Manche nennen es ja Viking Metal, was ich ein bisschen schwachsinnig finde. Aber naja, man weiß, was gemeint ist.
Was findest du am Begriff Viking-Metal schwachsinnig?
Ich finde, das ist irgendwie ziemlich aussagelos. Weiß nicht, ist die Definition von Viking-Metal, dass es in den Songs um Wikinger geht? Dann kann das ja aber auch jeder Musikstil sein. Das ist ein bisschen irgendwie Quatsch, finde ich.
Ja, geht das nicht sogar im Ursprung dann auf Amon Amarth zurück?
Also ich habe mal in einem Interview gelesen, dass auch Johan Hegg von Amon Amarth damals gesagt hat, dass viele Leute sagen, das ist ja Viking-Metal und dass er das auch Schwachsinn findet, weil was soll das sein? Wikinger hatten doch keine E-Gitarren.
Ja,
das war seine Begründung.
Das habe ich auch mal gelesen.
Und für mich ist es halt eigentlich auch Melodic Death Metal. Also so würde ich das bezeichnen.
Ja, kann man sich sicherlich sehr gut drauf einigen.
Aber mittlerweile sagen sie es, glaube ich, selber. Ja. Mittlerweile nennen sie sich, glaube ich, auch Viking Metal. So wie wir uns ja auch manchmal Pirate Metal nennen, weil die Leute das gut finden.
Ach so, für den schnöden Mammon.
Ja, also bei Instagram mache ich immer Hashtag Pirate Metal. auch wenn es ja eigentlich nicht stimmt.
Reichweite generieren muss, ist immer wichtig, Tristan, sonst geht gar nichts.
Ist leider wichtig.
Also, es geht natürlich um Forsaken Hill. Jetzt musst du mir mal eine Sache erklären. Ja. War das deine erste Band? Weil wenn ich das richtig heute gelesen habe, ist die Gründung der Band im Jahre 2007 erfolgt?
2007, ja, das ist richtig. Das war meine erste Metal-Band, sagen wir so. Ich hatte davor noch so ein paar Schulbands, aber die würde ich jetzt nicht dazu zählen.
Okay, gibt auch keine Aufnahmen davon.
Doch, es gibt Aufnahmen davon, aber die veröffentliche ich nicht.
Irgendwann mal, wenn du reich und berühmt bist, dann kannst du die rausholen. Für
ja, vielleicht.
Aber Forsaken Hill, welchen Status hat Forsaken Hill jetzt eigentlich? Ist das in der aktuellen Inkarnation immer noch eine Band oder ist das mehr jetzt ein Side-Project deinerseits?
Ey, das ist leider mittlerweile keine Band mehr. Also eigentlich schon seit, weiß nicht, 2013 war, glaube ich, der letzte Gig, den wir hatten. 12 oder 13. Und danach haben wir nie wieder was gemacht. Dann gab es noch dieses dritte Album, das habe ich ja eigentlich auch schon alleine gemacht, weil da hatten wir halt die Songs noch fertig. Die waren alle schon sehr alt, noch aus der Zeit, als es die Band noch gab. Und ich fand es dann halt schade, dass die Songs rumlagen. Und dann habe ich die halt nochmal aufgenommen. Ja, und aber das neue Album jetzt ist eigentlich, sollte es was ganz anderes werden, sollte eigentlich nur einfach mal, ich hatte mal Bock halten, ja, so ein Melodic Death Metal Projekt zu machen, halt auch mit tiefer gestimmten Gitarren, also richtig tief auf H-Tuning, was ich vorher noch nie gemacht habe, und dann halt mit Fokus auf Growl-Vocals. Weil bei Forsaken Hill habe ich ja eigentlich eher dieses höhere Geschrei gemacht. Und das war ja auch einfach immer so ein bisschen Ufter, Ufter, Ufter. So ein bisschen Humper haben wir da auch immer reingebaut. Und eigentlich sollte das was Eigenständiges werden, aber ich wollte halt nicht schon wieder ein neues Projekt aufmachen oder eine neue Band. Und es hat halt schon ein bisschen, die Ähnlichkeit ist ja vorhanden. Und es ist eigentlich schon die Fortsetzung, die Weiterentwicklung von dem, was Forsaken Hill war. Und deswegen habe ich dann beschlossen, es unter diesem Namen auch rauszubringen.
Und wenn wir hier aufnehmen, ist es noch nicht erschienen, aber wenn das online hier geht, ist es, wenn ich mich nicht verguckt habe, am 31. Januar erschienen, das neueste Werk. Und wie ist der wunderbare Titel des Albums?
The Fortress of Solitude.
Heißt das, das ist ein Konzeptalbum oder hast du den Titel einfach gewählt, weil er gut klang?
Sowohl als auch, sagen wir mal so. Das ist so ein bisschen, also es hat, man muss dazu sagen, der Anfang des Albums ist tatsächlich auch in der Corona-Zeit gewesen. Und da war man ja viel alleine und hat sich eingeschlossen. Und da habe ich gerade in einem Hochhaus gewohnt, was eigentlich ziemlich cool war, weil man da so einen Überblick hatte über die ganze Stadt, also über Hamburg. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie so ein Zauberer in so einem Turm.
Ah, okay.
Und da habe ich mich halt so gefühlt, als wäre ich in meiner Festung der Einsamkeit. Also es kommt ja eigentlich von Superman, glaube ich, der Begriff. Wohin er sich immer zurückzieht, um, weiß ich gar nicht, was zu machen. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Superman. Ich weiß nur, dass es das da gibt.
Er meditiert
oder
so.
Und ich finde, es klingt einfach cool. Und ich bin ja auch gerne allein. Das muss ich jetzt mal sagen. Also, wenn man mich kennt, weiß man es vielleicht. dass ich mich auch ganz gerne mal zurückziehe in meinen Kabuff hier und an meinen Songs arbeite. Und deswegen fand ich, das passt ganz gut.
Ja, das ist doch eine sehr schöne Erklärung dazu. Jetzt hast du ja schon gesagt, eigentlich war das gar nicht als nächstes Album von Forsaken Hill geplant. Und jetzt ist ja dieser Tage, also wir nehmen heute am 6. Januar auf, letzten Freitag am 3. Januar ist die erste Single erschienen. Und das letzte Lebenszeichen, was es von Forsaken Hill davor gab, war eine Standalone-Single namens The Green Hunter, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Und das ist ja schon.
Ach ja, die habe ich.
schon verdrängt, oder?
Die habe ich ja gerade völlig vergessen. Die gab es natürlich auch noch.
Genau.
Ja, und die haben wir tatsächlich als Band aufgenommen. Also fast, sagen wir drei Viertel der Band. Der Gitarrist hatte keine Zeit, aber der Drummer, der übrigens mein Bruder ist, und der Bassist, mit denen habe ich halt auch noch Kontakt. Also klar habe ich mit meinem Bruder noch Kontakt, aber mit dem Bassisten halt auch. Und der sollte eigentlich jetzt auch Video mitmachen. Wir machen nämlich gerade ein Musikvideo zu der nächsten Single, die rauskommt. Das kann ich ja jetzt sagen, Set Me Free heißt die.
Okay.
Das ist der vierte Track, glaube ich, auf dem Album. Da gibt es ein Musikvideo, das drehen wir jetzt gerade. Da sollte eigentlich die Band mitmachen, aber aus Zeitgründen ist es leider nichts geworden. Deswegen, ja, glaube ich, dass nur ich zu sehen sein werde. Naja, mal gucken. Vielleicht können wir noch was einbauen. Naja, auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall auch mitgesungen in den Chören. Es gibt ja sehr viele Chöre auf dem Album, weil das, finde ich, ist ein sehr wichtiges Element in meiner Musik, das auf keinen Fall fehlen darf. Und das ist ja jetzt nicht so typisch Death Metal. Aber ich habe es halt trotzdem eingebaut, weil, ja, ich konnte nicht ohne die Chöre leben.
Dazu kann ich dir eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe die Single an bewussten Abend angemacht. Und bis der erste Refrain kommt, würde man deine Stimme ja eigentlich nicht erkennen.
Und ja, gut.
Und dann,
es hat nur Geschrei bis dann.
Und dann war der Refrain halt durch und meine Frau fragte mich so, was ist das? Ich so, das ist Forsaken Hill. Ja, was ist das? Ich so, ja, das ist so eine andere Band von Tristan Harders. Ja, den erkennt man ja sofort. Also, du kannst es nicht, okay, du kannst es nicht leugnen. Aber ich würde mal sagen, nimm es als Kompliment auf jeden Fall.
Ja, danke. Danke an deine Frau.
Ja, werde ich so weitergeben. Worauf ich ursprünglich hinaus wollte, also The Green Hunter und das, was jetzt als erste Single erschienen ist, das hat ja nicht unbedingt viel miteinander zu tun. Weil wenn man jetzt böswillig wäre, hätte ich gesagt, The Green Hunter klang wie so eine Aylstorm-mäßige Spaßnummer. Und Fortress of Solitude klingt jetzt ja schon schwer nach irgendwas Traurigem, Schrägstrich, Melancholischem. Passt das oder bin ich gerade völlig falsch abgebogen?
Ja, dazu muss man aber sagen, wenn du dir das erste Album anhörst von Forsaken Hill, war es nämlich eigentlich, also Beyond the Veil ist eigentlich das erste Album. Das ist bei Spotify als zweites drin, weil wir das nochmal neu aufgenommen haben, aber eigentlich ist es das erste. Und das ist eigentlich, eigentlich geht es mehr in Richtung Black Metal. Das ist schon sehr, teilweise sehr traurig und depressiv. Ja, also das ist ja halt, das ist halt bei Forsaken Hill immer so eine Mischung. Das, ja, das war auch so ein bisschen unser Style, halt, dass wir so abgewechselt haben zwischen so traurigen Parts und dann kommt wieder so ein Ufter-Ufter-Ufter-Part. Und genauso ist es ja jetzt eigentlich auch. Also der Green Hunter ist halt echt ein Party-Song gewesen, den wir damals geschrieben haben. Der ist auch ganz alt, glaube ich, von 2009 oder so. Und da hat der damalige Bassist gesagt, ey Tristan, schreib mal einen Song über Jägermeister. Und dann wird das unser Party-Song. Und dann habe ich das halt gemacht. Und den haben wir aber nie gespielt.
Dumm gelaufen.
Den haben wir... ja, und den habe ich dann halt vor ein paar Jahren erst wieder rausgekramt. Und den dann zum Spaß aufgenommen. Aber ich kann auch sagen, na gut, das Album ist ja jetzt schon draußen. Der letzte Song auf dem Album ist ja auch ein Party-Song.
Okay. Ich habe auch so wahrgenommen, so ein bisschen spaßige Texte waren ja auch bei Forsaken Hill, hätte ich auch gedacht, immer irgendwie Teil davon. Zumindest wenn ich mir die Songtitel teilweise durchgelesen habe, habe ich auch gedacht, ah okay, das ist dann jetzt so die lustige Nummer. Also musikalisch nicht unbedingt, ne, aber ja, Green Hunter ist ja schon wirklich, glaube ich, wirklich als lupenreiner Partysong geplant gewesen.
Genau, also zum Beispiel bei Toller Part ist es ja eigentlich auch so, das ist ja eigentlich auch komplett traurig. Das Album. Bis auf den letzten Song, der ist auch ein Partysong.
Ist für euch also kein Widerspruch oder für dich, weil das ist ja primär dann dein Werk alles.
Ja, das passt schon.
Wenn man traurig war, darf man am Ende auch wieder Party machen, so soll es ja auch sein.
Ja, ab und zu darf man auch mal Spaß haben im Leben.
Wo erscheint denn jetzt das neueste Werk oder wo ist es denn erschienen? Ich muss mich da auch immer dran gewöhnen. Wo ist denn das neueste Werk erschienen von Forsaken Hill und wie kann man seine Finger drauf bekommen?
Also es ist natürlich auf allen Streaming-Services drauf, hoffe ich. Also das ist auf jeden Fall der Plan. Und dann gibt es aber tatsächlich auch eine richtige CD, die ich habe produzieren lassen mit einem 12-seitigen Booklet sogar. Das ist das erste Mal, dass ich sowas habe selber produzieren lassen. Und die kann man ja bei Bandcamp kaufen oder halt bei mir privat, was natürlich immer am besten ist. Da muss ich keine Gebühren abtreten. Ja, oder weiß nicht, bei eBay werde ich sie, glaube ich, auch einfach reinstellen. Das ist einfacher dann für zum Beispiel, wenn Leute aus dem Ausland das kaufen. Aber am besten ist es natürlich, sie bei mir zu bestellen.
Du hast jetzt gesagt, du hast die CD zum ersten Mal in Eigenregie machen lassen. Glaubst du, das lohnt sich oder ist das einfach sowas für dich, wo du sagst, für mich muss Musik immer noch auf ein physisches Medium gebannt werden?
Also es ist halt nicht so billig, sag ich mal, wenn du so eine wahrscheinlich relativ kleine Zielgruppe hast und jetzt nicht davon ausgehen kannst, dass du die vielleicht alle los wirst. Aber ich bin, muss ich sagen, ziemlich stolz auf dieses Album und wie das alles geworden ist. Und auch das Albumcover finde ich sehr geil. Das habe ich halt auch machen lassen. Das ist das erste Mal, dass ich ein Albumcover habe machen lassen. Und das ist nicht sehr, na gut, bei Twilight Theater habe ich das auch einmal machen lassen. Aber da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber diesmal habe ich ein bisschen mehr ausgegeben und es hat sich gelohnt. Und ja, es sieht halt einfach geil aus. Und ich wollte, dass es das als CD gibt. Ich will mir das ins Regal stellen.
Gute Antwort.
Es ist eins, also, ja, wie gesagt, ich bin sehr stolz darauf. Von Forsaken Hill auf jeden Fall das beste Album mit Abstand, würde ich behaupten. Ja. Und deswegen habe ich das gemacht.
Wir hatten eben ja schon gesagt, dass bei Forsaken Hill auch Party gemacht werden darf. Und Party ist ein sehr gutes Stichwort, denn das Port of Power Festival geht in die zweite Runde. 24 hat es leider nicht geklappt, aber in 25 geht Port of Power in die zweite Runde. Verrat uns doch mal, was du schon dazu verraten kannst.
Ja, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht verraten kann.
Boah. Jetzt wollte ich hier eine tolle Überleitung machen.
Das ist eigentlich schon alles öffentlich. Die Bands stehen ja schon fest. Und ja, der Vorverkauf läuft auch schon. Also, das haben, glaube ich, viele Leute noch nicht so mitgekriegt. Deswegen, wir müssen da auf jeden Fall auch nochmal Werbung machen. Weil am Anfang haben alle Leute gefragt, ja, wann ist denn der Vorverkauf? Und jetzt hat er halt angefangen und ich glaube, keiner hat es mitbekommen. Weil es so in der Weihnachtszeit war, da waren die Leute anderweitig beschäftigt. Aber ja, das Festival findet statt am 10. Mai und wir haben diesmal eine Band mehr. Also bei der ersten Edition hatten wir ja 5 Bands und diesmal haben wir eine mehr, weil wir halt extrem viele Anfragen bekommen haben von Bands, die Bock hatten, da zu spielen, die wir leider nicht alle annehmen konnten. Aber wir sind guter Dinge, dass es vielleicht nächstes Mal dann halt noch größer wird und dann kriegen auch alle, die diesmal nicht dabei waren, sind die Chance, nochmal dabei zu sein. Und zwar haben wir diesmal aus Italien wieder 2 Bands. Und zwar erstens haben wir Airborne. Die sollten ja eigentlich letztes Mal spielen, die mussten dann leider absagen. Und deswegen haben wir sie halt auf dieses Mal verschoben. Da sind gute Freunde von uns, mit denen haben wir halt auch schon in Italien gespielt. Die haben auch ihr eigenes Festival, was sie da veranstalten, und das Born to Fly Festival. Ja, wir haben Derdien, die sind auch aus Italien, die sind Headliner. Da sind wir auch sehr froh, dass wir die rangekriegt haben, weil die haben lange Zeit Pause gemacht und sind jetzt aber wieder aktiv geworden. Und Nico und ich sind beide sehr große Fans von denen. Und das Revolution Era Album ist ein sehr großer Einfluss gewesen für das Beyond the Borders Album. Kann ich hier nochmal nebenbei droppen. Mhm. Also, falls ihr euch das anhört, hört ihr vielleicht ein paar Parallelen. Dann haben wir Vionity aus Schweden. Auch sehr geile Band. Sind wir auch schon lange Zeit Fans von. Und ich habe die auch noch nie live gesehen. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass sie da sind. Genauso wie Skyblazer. Das ist auch ein Solo-Projekt von dem Keyboarder von Symphonity, von Johannes Freakholm. Das ist auch ein sehr cooler Dude. Und dann haben wir noch Crystallion. Das ist auch eine legendäre Band, eine legendäre Power-Metal-Band, die auch lange Zeit nichts gemacht haben. Und deswegen sind wir auch sehr froh, dass sie jetzt scheinbar wieder aktiv werden. Sie haben Nico schon versprochen, dass sie nur seine Lieblingssongs spielen.
Hat er eine Setlist zusammengestellt für sie, so nach dem Motto, hier, wenn ihr das spielt, dann dürft ihr, seid ihr dabei.
Ja, so war es wohl. Na, und dann sind natürlich wir wieder dabei, ne? Man kennt's.
Man kennt's, ja. Immer diese, wenn man irgendwo sonst spielt, organisiert man Konzerte selbst. Nein, das glaube ich eigentlich nicht, dass das bei euch so ist, aber gut.
Nee, wir haben schon genug andere Shows auch. Also so ist es nicht.
Und die Location bleibt die gleiche.
Genau, das hat ja ganz gut funktioniert letztes Mal.
Ja, auf jeden Fall, war sehr schnuckelig. Also schnuckelig klingt jetzt auch komisch. Ich glaube, du weißt aber, was ich meine. Der Laden hat eine sehr angenehme Atmosphäre gehabt und es gab ja auch so ein bisschen so kleine Leinwände, ne? Also ein paar Sachen wurden ja auch dann auf Leinwänden immer noch mitgefilmt, soweit ich mich erinnere. Und das war schon sehr imposant für eine so doch kleine Location. Ich glaube, was hattest du damals gesagt? 300 Leute passen rein? Irgendwie so in der Ecke?
Ja, genau, 300.
Aber war auf jeden Fall cool. Also ich erinnere mich sehr gerne dran zurück. Woran ich mich nicht so gern zurückerinnere, danach war ich irgendwie krank. Aber wenig verwunderlich, wenn man da mit 300 Leuten...
Ja gut, dieses Mal ist es ja im Mai, da kann man vielleicht auch zwischendurch mal rausgehen.
Ja, konnte man da ja auch, aber war natürlich ein bisschen kühl.
Ja.
Ja, das ist dann jetzt ja die zweite Auflage. Und damals, bei unserer ersten Aufnahmesession, hast du, glaube ich, sowas gesagt wie, ja, da können die Bands dann ja einmal im Jahr alle zusammenkommen und abmetteln. Wird es denn jetzt ernsthaft regelmäßig stattfinden oder ist das eher immer so nach dem Motto, naja, wenn man es zeitlich hinkriegt, machen wir das?
Ja, doch, das wollen wir auf jeden Fall regelmäßig machen. Wir hätten es ja eigentlich auch letztes Jahr gemacht. Das Problem war nur, dass wir da zu spät dran waren und dann war die Location schon ausgebucht das komplette Jahr und deswegen war halt das erste nächstbeste Termin.
Oh, okay, das war aber sehr viel später. Das ist einfach, meine Güte.
Ja, da ist viel los.
Ja, das ist im Ursprung auch ein Jugendzentrum, oder? Oder was ist das genau?
Ja, genau, ein Jugendzentrum. Aber da sind halt sehr viele Konzerte immer. Halt auch so Partys und Disco ist da auch manchmal. Aber viele Konzerte, ja. Viele Festivals auch. Zum Beispiel das Holsteiner Deathfest. Oder das Fuck Cancer Festival ist da auch.
Ja, habe ich beides schon mal gehört.
Beides Metal Festivals.
Genau.
Holsteiner Deathfest ist auch so ein internationales Festival. Das geht auch 3 Tage und dann kommen aus der ganzen Welt irgendwelche Death Metal Bands. Das ist ziemlich dick.
Ja, klingt auf jeden Fall so. Eine Sache noch. Beim Port of Power Festival hast du einfach mal die Gitarre abgegeben und hast nur als Sänger auf der Bühne gestanden.
Das ist richtig.
War optisch eine ziemlich schöne Entscheidung, weil ich finde es immer cool, wenn der Sänger halt wirklich die Hände frei hat und auch ein bisschen die Leute anheizen kann. Und mit der Gitarre so vorm Bauch ist das ja immer auch so ein bisschen blöde. Wie kam es denn dazu? Und ist das eine Sache, die du grundsätzlich für erstrebenswert hältst? Oder möchtest du eigentlich doch immer die Gitarre noch dabei haben?
Ja, also der Grund ist halt wirklich, dass ich dann halt mehr Bewegungsfreiheit habe und mehr Stimmung machen kann mit dem Publikum, sagen wir mal so. Da bin ich halt nicht an das feststehende Mikro gebunden und muss mich auch nicht so konzentrieren auf das Spielen, was halt natürlich die Fähigkeiten so ein bisschen einschränkt, wenn man beides gleichzeitig machen muss. Und ich habe das auch schon ein paar Mal öfter gemacht. Also eigentlich in der Vergangenheit immer, wenn wir so ein bisschen größere Shows hatten, dann hatten wir uns einen extra Gitarristen dazugeholt. Jetzt allerdings zum Beispiel bei den letzten Shows, die wir jetzt hatten, nicht, obwohl da wäre es eigentlich angemessen gewesen, zum Beispiel jetzt beim No Sleep After Xmas, das war halt eine riesen Bühne und wir standen da halt zu viert und waren wir so ein bisschen, kamen uns so ein bisschen verloren vor, weil bisher hatten wir glaube ich noch nicht auf so einer großen Bühne gespielt.
Okay.
Und da wäre es halt besser gewesen, wenn ich da hätte rumrennen können mit meinem Mikro, aber naja, mal gucken, vielleicht beim nächsten Gig. Aber ich will es auf jeden Fall nicht, ich will es ungern dauerhaft so machen. Also ich fühle mich dann halt auch immer so ein bisschen nackt, muss ich ehrlich sagen. Hinter der Gitarre kann man sich immer noch so ein bisschen verstecken, kann man sich dran festhalten. Und wenn dann halt, es ist dann halt immer blöd, wenn Teile kommen, wo kein Gesang ist, dann weiß ich immer nicht, was ich machen soll. Da stehe ich manchmal da doof rum und versuche zu tanzen oder so, und das ist nicht so mein Ding. Das müsste ich mir dann erstmal aneignen, ein paar mehr Stage-Moves.
Ja, oder du musst die Songs anders komponieren, dass weniger Instrumentalpassagen sind, nur Gesang die ganze Zeit.
Nee, dann wird es zu anstrengend.
Ich habe noch eine andere Erinnerung ans Port of Power Festival. Irgendwas war beim Song When the Morning Sun Appears nicht so ganz in Ordnung, das weiß ich noch, weil Nico hat auf der Bühne sehr unglücklich ausgesehen. Möchtest du?
Ja, ich glaube, er ist irgendwie rausgekommen und dann waren die Backing Tracks an der falschen Stelle. Ich habe es allerdings nicht gemerkt.
Das ist ja die Hauptsache.
Ja, schade, dass du es gemerkt hast, das ist ja nicht so gut.
Ja gut, ich habe mich halt sehr darüber gefreut, dass ihr den Song gespielt habt, weil ich ihn sehr mag. Und Nico hat halt ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, er hat sehr unglücklich ausgesehen. So wirklich so, scheiße, irgendwie, irgendwas läuft hier gerade nicht so ganz richtig. Aber immerhin war es live, ne? Das kann man dann ja mit Fug und Recht sagen, es war live gespielt.
Ja, natürlich, ist ja alles live, naja, außer die Backing-Tracks, ne? Also außer das Orchester. Das ist halt nicht live.
Da fehlt das nötige Kleingeld noch für. Ne? Das gibt's dann demnächst.
Ja.
Vielleicht.
Mal gucken. Eines Tages vielleicht.
Eines Tages, genau. Aber eines wahrscheinlich nicht ganz so fernen Tages erblickt dann ja ein neues Terra Atlantica-Album, das Licht der Welt, wenn man deine Posts auf Facebook oder auch auf Insta richtig so deutet. Darfst du dazu auch schon irgendwas so an Infos loslassen oder ist das noch zu weit in der Zukunft, dass man sagen kann, lieber nicht?
Naja, ich überlege gerade, was könnte man dazu sagen? Oh, es wird halt ein geiles Album.
Ja, das ist eine super Antwort. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, eigentlich finde ich die Platte scheiße, aber wir müssen was Neues rausbringen.
Also es wird auf jeden Fall produktionsmäßig, glaube ich, unser bestes Album. Natürlich, wir wollen uns natürlich immer steigern. Es werden auf jeden Fall sehr viele eingängige Songs drauf sein und sehr viele Mitsing-Parts. Da haben wir uns diesmal bisschen mehr Gedanken gemacht, das Publikum ein bisschen mehr einzubinden. Das kann ich vielleicht schon mal sagen. Mhm. Erscheinen wird es hoffentlich im Spätsommer. Oh. Das kann ich aber nicht bestätigen. Das ist bisher der Plan. Dann wird es hoffentlich unser lang erwarteter Durchbruch.
Ja, die Daumen sind gedrückt auf jeden Fall. Für das dritte Album habt ihr ja eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Wird es sowas auch wieder geben oder seid ihr diesmal komplett autark unterwegs?
Jetziger Stand, wenn wir es nicht machen. Also ich gehe davon aus, dass wir es diesmal auch so schaffen.
Das ist doch schon mal gut.
Da werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen privat was investieren müssen. Aber dafür haben wir dann den ganzen Aufwand nicht. Und es gibt ja auch noch andere, sag ich mal, Institutionen, die einen da unterstützen können finanziell. Da werden wir uns auf jeden Fall auch noch mal umschauen. Weil der ganze Aufwand mit dem Crowdfunding, das war schon sehr, sehr anstrengend, sehr zeitaufwendig. Und ja, ich habe eigentlich schon genug zu viel zu tun jetzt mit den Aufnahmen. Deswegen schenken wir uns das diesmal.
Ich kann das voll und ganz nachempfinden. Weil man muss ja irgendwie auch beim Crowdfunding das Ganze so irgendwie in Szene setzen, dass man die Leute auch animiert, dass sie dabei mitmachen. Ne? Und nicht einfach nur sagen, ja, wir machen ein geiles Album. Ja, das erzählt jede Band. Also
ja, genau. Ich glaube schon, dass das funktionieren würde. Also wir haben ja mittlerweile genug Follower, die gerne das nächste Album in den Händen halten würden. Aber ja, es ist für uns einfach zu viel Aufwand diesmal.
Kann ich, wie gesagt, voll und ganz nachempfinden. Ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe ein paar Leute, oder anders, ich habe auf Insta die Leute gefragt, was wolltet ihr schon immer mal von Tristan Harders wissen? Und offenbar bist du bei der Damenwelt beliebt, weil drei Damen haben mir wirklich Sachen geschickt, die sie gerne wissen würden. Also jetzt nicht irgendwie deine Konfektionsgröße oder so, keine Sorge. die bleibt auch geheim, ne? Und zwar, die erste Frage kommt von Sunny. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hat sie euch beim, wie hieß das? No Sleep After Xmas war der Name von dem Festival, ne?
Ja.
Da hat sie euch gesehen und sie wollte schon immer mal wissen, welche Stimmen du so alles singen kannst, weil sie live sehr beeindruckt davon war.
Also welche so jetzt Tenor, Alt, genau. Bass, Sopran? Oder?
So verstehe ich die Frage, ja.
Ja, das ist eine gute Frage. Also, Also ich kann das tiefe H und ich kann das hohe C. Und ich weiß nicht, wie viele Oktaven dazwischen sind. Ich glaube, gar nicht mal so viele. Also nicht so viele, wie ich es gerne hätte.
Okay.
Es gibt ja, weiß nicht, ich glaube Rob Halford oder irgendjemand konnte 5 Oktaven. Ich glaube, es war Rob Halford. Ich glaube, ich kann nur 3.
Ja, aber wenn man sie gut einsetzt, scheint das ja vollkommen in Ordnung zu sein. Also.
Ja, also ich muss halt leider schon gucken, wenn ich die Songs schreibe, dass das in meiner Range drin ist. Weil früher habe ich es nicht gemacht, nämlich bei Forsaken Hill.
Okay.
Und dann muss man ja irgendwann, wenn es zu... Da habe ich halt die Songs so geschrieben, dass die Riffs geil klingen. Aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, man muss halt das schon singen können. Vor allem, wenn der Refrain kommt, musst du das halt in so einer Tonlage haben, wo du halt powerful singen kannst. Aber nicht zu hoch, weil sonst wird es zu anstrengend, aber auch nicht zu tief, weil sonst hat es keine Power. Und ja, das ist manchmal echt ein Problem, weil mein Stimmumfang ist leider nicht so groß, wie ich es gerne hätte.
Okay, bin ich jetzt ehrlicherweise auch überrascht. Ich hätte auch gedacht, dass du doch durchaus eine ganze Menge abdecken kannst, aber vielleicht...
Ja, wie gesagt, ich schreibe die Songs halt so, dass es genauso passt.
Das ist der Profi-Tipp, ne?
Ja.
Songs so schreiben, dass man sie auch selbst singen kann. Ja, wunderbar.
Das ist mein Geheimnis.
Dann habe ich hier eine Frage von der lieben Anne. Und die Frage lautet, das ist jetzt sehr weit gefasst, wie läuft der Songwriting-Prozess ab? Von, in Anführungsstrichen, nichts vorhanden bis hin zu ist fertig aufgenommen. Also ich glaube, es geht in die Richtung, setzt du dich hin und denkst, ich komponiere jetzt was oder hast du irgendwie eine Idee? Und wenn du eine Idee hast, hast du dann direkt schon im Kopf, wie das am Ende klingen soll? So ist das, glaube ich, etwas konkreter gefragt.
Ja, also meistens fängt es halt damit an, dass ich mir Gedanken mache, worum es in dem Song gehen soll tatsächlich. Also welches Thema der Song haben soll.
Jetzt textlich oder von der Stimmung?
Schon inhaltlich, weil meistens ist es ja eine Geschichte. Also bei Terra Atlantica auf jeden Fall. Und ja, und dann versuche ich mir halt diese Situation vorzustellen und daraus ergibt sich dann halt eine Stimmung. Und dann versuche ich diese Stimmung in, über die Musik irgendwie zu übertragen. Also dann denke ich erstmal, ja, was soll das für ein Tempo haben? Was passt dazu? Und dann muss ich mir halt eine Melodie ausdenken. Und das ist, da muss man immer so ein bisschen Glück haben. Meistens passiert das so morgens auf dem Weg zur Arbeit, da habe ich immer sehr gute Ideen. Und dann gibt es halt eine Hauptmelodie erstmal, meistens ist es dann der Chorus. Und darum baue ich dann halt alles andere drum auf. Was ich leider ein bisschen ein Fehler von mir ist, dass ich meistens keine Lust habe, die Texte zu schreiben. Also ich überlege mir halt schon, worum es geht in dem Song, aber so den kompletten Text schreibe ich eigentlich immer erst ganz zum Schluss. Und was ich vorhin schon meinte, was bei Asterize ja das Gegenteil war, wo der Text fertig war und die Melodie nicht, da ist es bei Terra Atlantica andersrum. Da schreibe ich halt ganz zum Schluss erst den Text und muss den dann manchmal so ein bisschen da reinquetschen. Und deswegen, ja, glaube ich schon, dass manche Leute das auch kritisieren, dass die Texte manchmal ein bisschen platt sind. Aber gut, das ist halt Power Metal, ne? Was willst du machen? Da hast du halt auch deine Liste von Wörtern, die drin vorkommen müssen.
Ja, musst aber noch mal ein Einhorn unterbringen oder sowas. Das habe ich noch nicht gehört bei euch.
Nee, ja, also es gibt da mehrere Leute, die das schon gesagt haben, aber das passt nicht zu uns. Höchstens See, ein Seepferdchen oder so.
Das ist ja das nächste Album, ne? Die Geschichte vom einen Seepferdchen.
Naja, es gibt ja immerhin schon den einen Song, wo Mighty Unicorns drin, Mighty Seahorses drin vorkommen, genau.
Ja, Force of the Oceans Unite war's.
Richtig.
Ja, textsicher hier, gut, ne?
Du kennst, ja, ich merk schon.
Ja, da gab's damals ein Lyric-Video von euch.
Ja.
Und da habe ich's mir hergemerkt.
Gibt's auch immer noch.
Ja, natürlich gibt's das immer. Gab's mal, haben wir runtergenommen, fanden wir kacke. Und aber machst du von Songs dann auch Demo-Aufnahmen oder nehmt ihr, wenn, dann alles direkt richtig auf?
Nee, ich mache immer zuerst eine Demo, zum Beispiel jetzt halt von dem Album, was wir jetzt gerade aufnehmen, von dem vierten Album gibt es halt auch eine komplette Demo-Version vom ganzen Album schon, damit man schon mal so eine Grundvorstellung hat, wie der Song werden könnte. Und ob das funktioniert, dann hört man uns das halt an. Und dann wartet man nochmal ein bisschen, vergisst es wieder, hört sich das nochmal an und denkt, oh, ist ja geil. Dann hört man es nochmal, findet es wieder scheiße. Dann hört man es nochmal, findet es doch wieder geil. Das wechselt sich immer so ein bisschen ab. Gestern habe ich es gerade wieder gehört, das ganze Album. Nebenbei, also die Demo-Version. Und wird geil. Ich bin überzeugt jetzt.
Okay, das ist eine gute Voraussetzung auf jeden Fall. Besser als zu sagen, ist scheiße, ne?
Ja, wir haben auch so ein bisschen aussortiert dann halt. Da guckt man so, ja, der Part passt jetzt nicht so rein und auch die Reihenfolge von den Songs ändert sich auch manchmal noch. Aber diesmal mussten wir eigentlich relativ wenig ändern. Also das ist, glaube ich, das Album, wo bisher am wenigsten geändert werden musste.
Also war der Wurf direkt gut, sozusagen?
Ja, also bei Beyond the Borders zum Beispiel gab es sehr viel Kritik. Von
seiner Bandkollegen jetzt, oder? Okay.
Ja, da muss ich ein bisschen noch was ändern. Zum Beispiel das Intro war eigentlich erst doppelt so lang. Das war ein bisschen too much dann.
Ja, wie kann das sein? Im Intro werden doch alle großen Leitthemen vorgestellt, oder habe ich das gerade falsch im Kopf?
Nee, im ursprünglichen Intro werden alle großen Leitthemen vorgestellt.
Ah, okay.
Ja, wir haben ein paar rausgenommen.
Also, okay. Aber es ist auf jeden Fall, einige sind drin, einige der Refrain-Melodien sind im Intro drin.
Ja, eigentlich sollten alle rein. Weil so ist es ja eigentlich bei einem Musical, da kommen ja auch am Anfang immer die ganzen, kommen ja erstmal die ganzen Themes. Und es ist ja, sollte ja ein Musical sein.
Sollte ein Musical sein, okay.
Ja, also ist es auch, ne?
Ja, es gibt
also,
ja auf jeden Fall verschiedene Rollen. Insofern, Voraussetzungen sind auf jeden Fall da.
Ja, was ich vielleicht verraten kann zum nächsten Album, das nächste Album wird wieder weniger Musical.
Ah, okay.
Ich hoffe jetzt, niemanden zu enttäuschen.
Das kann ja erstmal alles und nichts bedeuten.
Da sind wir wieder einen Schritt zurückgegangen, was das angeht.
Okay, heißt das, es klingt dann eher wie Age of Steam oder wie vom Ansatz, oder?
Ja, geht eher wieder in die Richtung, ja, würde ich schon sagen. Aber macht euch selbst ein Bild.
Das ist ja sowieso immer so, ne? Also, das müsstest du ja wahrscheinlich auch kennen, wenn irgendwie was Neues erschienen ist, findest du immer irgendjemanden, der sagt, das ist das Beste überhaupt und direkt darunter sagt jemand, das ist das Beschissenste, was es bisher gab. Also, das ist ja normal.
Ja.
So, eine Frage haben wir hier noch. Und zwar kommt die von der guten Bea und die Frage geht so in die Richtung, ja, du hast jetzt ja verschiedene Sachen am Start. Ich meine, Asterize hast du ja nichts mit am Hut, haben wir jetzt ja so verstanden. Du singst zwar, vielleicht sind die Gesangsmelodien dann auch von dir und du darfst es auch mischen, aber jetzt Forsaken Hill und auch dein Twilight Theater und eben Terra Atlantica, das sind ja sehr unterschiedliche Bands oder Projekte letzten Endes. Hast du denn dann auch beim Komponieren irgendwie eine andere Herangehensweise oder ist es immer dieses Vorgehen, was du eben beschrieben hast? Also, dass dir auf dem Weg zur Arbeit oder wohin auch immer eine Melodie einfällt auf Grundlage einer bestimmten Situation, die du gerade dir vorstellst?
Na, nee, also bei Second Hill ist es schon insofern anders, weil es halt mehr Riff-basiert ist. Also, wie ich vorhin schon meinte, da schreibe ich dann halt erst die Gitarren-Riffs, weil halt der Gesang ist ja kein cleaner Gesang und da ist es dann ja egal, welche Tonart das ist, weil ist ja eh nur Geschrei. Und deswegen, ja, da funktioniert das ein bisschen anders.
Also ist ja nur Geschrei, ist aber ein bisschen despektierlich. Also es ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, so zu singen, oder?
Schon. Ja, also live würde ich es nicht mehr machen.
Okay.
Habe ich früher gemacht. Aber ja, jetzt ich habe, glaube ich, auch nicht die richtige Technik. Also im Studio ist es kein Problem, aber wenn ich das öfter machen würde live, dann würde ich mir, glaube ich, was kaputt machen. Deswegen lasse ich das lieber.
Also bleibt Forsaken Hill ein Studio-Projekt, bis auf Weiteres erstmal.
Ja, also mit ganz viel Glück kriegen wir irgendwann mal was live hin, aber ehrlich gesagt, ich konzentriere mich halt auf Terra Atlantica hauptsächlich, deswegen, da muss ich schon sehr viel Zeit haben, weil, ja. Das ist ein sehr, sehr zeitaufwendiges Projekt, Terra Atlantica. Ja, das denkt man gar nicht so, aber eigentlich arbeite ich jeden Tag daran.
Oh, doch, das kann ich mir schon vorstellen. Also, ja. Weil ihr macht ja alles selbst, ne? Also, was dazugehört, ist ja irgendwie innerhalb der Band. Ihr habt jetzt ja kein Management oder irgendwas drumherum, oder? Also, insofern muss man sich ja um alles selbst kümmern, was da so anfällt.
Ja, genau, genau. Ja.
Und von daher habe ich jetzt keine Probleme dabei, mir vorzustellen, dass man sich da jeden Tag mit beschäftigen kann. Und sei es nur, keine Ahnung, irgendwelche Pläne zu schmieden, wie es weitergeht und zu gucken, wie realistisch es ist und wie man sowas dann auch wirklich umgesetzt bekommt. Und ja, komponieren.
Auch das ist gar nicht so unaufwendig.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Haben wir jetzt gerade wieder gemacht.
Genau, wo geht die Reise hin? Ja, wunderbar. Hast du noch mal spontan Lust, wenn ich dir 3 Songs nenne, die du mitkomponiert hast, uns ein paar Sachen dazu zu verraten?
3 Songs, die ich mitkomponiert habe?
Ja, die du komponiert hast, letzten Endes, würde ich mal behaupten.
kann ich machen.
Von erstmal hätte ich eine andere Frage. Du hast mit dem Twilight Theater 2 Singles veröffentlicht, die sich irgendwie mit dem Thema Jesus Christus beschäftigen und hast damals die Ankündigung dazu am 1. April gepostet. Das weiß ich noch. Ich habe es gelesen, habe gedacht, boah, geiler Witz und dann, oh, der meint das ernst. War da ein bisschen Kalkül im Spiel oder hast du da null drüber nachgedacht mit der Ankündigung am 1. April?
Nein, das war ganz zufällig. Ich weiß nicht, wie du drauf kommst.
Es war irgendwie, wie war das? Über Satan singen ist doof, ich singe jetzt über Jesus, glaube ich, so war die Ankündigung irgendwie.
Ja, so ein bisschen. Weiß nicht, ich fand es halt irgendwie witzig. Und ja, es kommt sehr oft die Frage, is this Christian Metal? Und dann sage ich immer so, ja, nee, eigentlich nicht.
Ja gut, das sollte einem der Text ja schon deutlich mitteilen, oder?
Ja, manche Leute denken das immer noch. Ich habe viele komische Follower bei Facebook jetzt.
Ah, über die du dich da nicht freust, offenbar.
Ja, doch. Die sind nett, aber auch ein bisschen komisch.
Okay, jeder ist auf seine Art komisch, aber gut.
Ja, das stimmt natürlich.
Ja, dann machen wir es doch wirklich mal. Starten wir mal mit einem Song vom Twilight Theater Album. Geht's da eigentlich auch irgendwann mal mit weiter oder ist das so irgendwann mal?
Ich habe tatsächlich ein zweites Album geplant. Das sollte auch letztes Jahr rauskommen. Das habe ich aber natürlich völlig überschätzt. Und ja, ich habe keine Ahnung, wann ich jemals Zeit finden werde, daran zu arbeiten. Aber es gibt eins. Es ist eins in Planung, ja. Aber es könnte noch 1-2 Jahre dauern.
Okay, schade, weil mir hat es damals wirklich sehr gut gefallen, weil das war ja so ein bisschen Terra Atlantica Light, ne? Könnte man jetzt vielleicht etwas despektierlich sagen.
Ja, könnte man schon so sagen.
Also waren ja schon so ein paar Ad-Guy oder frühe Rhapsody-Vibes mit drin, ne? Je nachdem, welchen Song man gerade gehört hat.
Ja, aber das nächste Album wird ein Musical.
Ah, ja, ich erinnere mich, du hast mal gesagt.
Wir tauschen jetzt nämlich.
Genau, du hast sinngemäß gesagt, beim Twilight Theater hast du das ja alles so ein bisschen zurückgefahren und eigentlich ist das ja total blöd von der Idee, weil damit möchtest du ja eigentlich nicht auftreten, also könntest du da ja so richtig abdrehen, was Orchestrierung angeht. Also irgendwie so hast du das, glaube ich, mal gesagt.
Ja, genau. Aber jetzt muss ich ja doch damit auftreten.
Du musst, oh Gott, welch Luxusproblem. Ja. Das klingt jetzt echt hart. Ich muss auftreten, scheiß Fans.
Wir haben ja einen zweiten Auftritt jetzt. Im September. Jetzt im September. Am 19. September. Auf dem Harvey Open Air.
In der gleichen Besetzung wieder?
Ja.
Also mit deinem Bruder am Schlagzeug und
genau.
Robin am Keyboard. Das kriege ich noch zusammen. Ansonsten weiß ich es nicht mehr.
Ja, und Freddy, der ehemalige Gitarrist von Terra Atlantica an der Gitarre und Nick, der ehemalige Bassist von Terra Atlantica am Bass.
Klingt auf jeden Fall nach einer spaßigen Angelegenheit. Aber worauf ich vom Ursprung hinaus wollte, es gab einen Song auf dem Album, den fand ich, der schlug so ein bisschen aus der Art. Der hört auf den Titel When Fairy Tales Are Gone. Und irgendwann war er mal auf Spotify sehr beliebt. Und ich kann mich erinnern, dass du sehr irritiert auf Facebook, glaube ich, gesagt hast, oh, guckt mal, der wird im Moment sehr gerne gehört. Hätte ich nie mit gerechnet. Warum hättest du damit nicht gerechnet? Oder anders erstmal, würdest du auch sagen, dass der Song ein bisschen aus dem Rahmen fällt in Bezug auf den Rest des Albums?
Oh ja, der ist halt schon ziemlich kitschig, ne? Da.
Ja, es ist so 80er Jahre Pomprock, hätte ich gesagt, ne? So am ehesten, so ungefähr.
Andererseits ist er auch nicht kitschiger als zum Beispiel Mermaid's Isle, finde ich, von Terra Atlantica, deswegen. So doll fällt er eigentlich doch nicht raus. Ist halt ein bisschen 80er, ja, das stimmt.
Aber textlich hätte ich gedacht, ist das schon eher was Persönlicheres, oder? Oder habe ich das so völlig falsch verstanden?
Ja, das ist, also eigentlich ist das ganze Album ja persönlich, aber wahrscheinlich hört man es bei dem mehr raus als bei anderen.
Das kann gut sein.
Eigentlich sind ja sowieso fast alle meine Songs persönlich, aber es ist mal mehr oder mal weniger abstrakt versteckt.
Und in dem Song ist es dann nicht wirklich versteckt, oder?
Da ist es nicht so gut versteckt, nee. Nee, das beruht schon auf so ein paar Geschichten, die passiert sind. Ja, aber da kann ich eigentlich nicht so viel zu verraten.
Nein, musst du ja auch nicht. Das reicht mir ja schon. Und auf jeden Fall packe ich diesen Song dann mal hier in die Podcast-Playlist. Da können sich die Leute dann ja selbst ein Bild davon machen, ob das jetzt kitschiger ist als das, was du sonst so machst oder ob das eigentlich im Grunde genauso ist und was die Leute unter dem Text dann verstehen. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ich fand den Text sehr schön, also ja, im positiven danke. Sinne wirklich.
Danke.
Das hat mir sehr gut gefallen damals.
Schön.
Dann, ja. Muss ich gerade mal ein bisschen improvisieren, weil ich gerade nicht so weiß, welchen Song von Terra Atlantica wir nehmen sollen. Aber ich hätte gesagt, wir nehmen mal was von Beyond the Borders.
Ja.
Und zwar den Song, wo ich den Titel sowieso falsch aussprechen werde. Son of Pontevedra. Ist es so richtig?
Pontevedra.
Pontevedra. Ah, okay. Ja, Spanisch ist nicht so meine Stärke. Der hat ja so ein bisschen einen eigenartigen Anfang, oder? Also zumindest für den Rest, der auf dem Album so zu hören ist. Weißt du, was ich meine? Oder denkst du auch, nee, ist absolut passend zum ganzen Rest?
Den ganz Anfangspart mit der Trompete und der Akustikgitarre?
Mhm.
Ja, das hat halt die spanischen Vibes. Dazu muss man sagen, den Song hat ja Nico mitgeschrieben. Und Nico ist ja halb Spanier. Und Nico kann auch Gitarre spielen, der spielt auch, schreibt ja auch manchmal Songs. Und der spielt auf seiner Akustikgitarre immer. Und ja, da hat mir halt das, als er mir das zum ersten Mal vorgespielt hat, ich glaube den Chorus oder irgendeinen Part, dann stand er halt da mit seiner Akustikgitarre, hat mir das vorgespielt und dann hatte ich direkt so eine Vibe, so, ah, der spanische Straßenmusiker, der dann da steht und das mir vorspielt. Und das, dementsprechend, so habe ich dann halt auch den ganzen Song aufgebaut. Ich glaube, er hat sich das eigentlich gar nicht so vorgestellt, aber das war halt das, was bei mir angekommen ist. Und ja, deswegen ist dieses Intro entstanden. Und auch der eine Mittelteil, da ist ja dann auch wieder so.
Und was passiert in dem Song, lyrisch gesehen?
In dem Song kommt der Protagonist der Geschichte, also es gibt eigentlich zwei Protagonisten. Der eine kommt in der Stadt Pontevedra an, um den Zauberer zu treffen, der ihm damals diesen Stein gegeben hat, der den Weg nach Atlantis zeigen soll, weil er nicht weiß, wie dieser Stein funktioniert. Und dann muss er den Zauberer nochmal aufsuchen, damit er ihm verrät, wie dieser Stein funktioniert. Aber er muss sich dabei verstecken vor den preußischen Soldaten, die nach ihm suchen, weil sie ja das Schiff geklaut haben aus der Werft und damit quasi abgehauen sind. Und jetzt da sich aber wieder in diese bewachte Stadt schleichen müssen, und um den Zauberer zu treffen. So viel dazu.
Und so etwaige Monkey Island Vibes sind absolut beabsichtigt, nehme ich an.
Ja.
Im Gesamtkontext.
Ja.
Ja, muss man ja mal fragen. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, nein, auf keinen Fall. Also,
naja.
Ich finde Monkey Island cool.
Ist ja schon ziemlich eindeutig.
Also noch eindeutiger ist es ja bei Orden Ogan. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst, den ich gerade meine.
Ja, na klar.
We're Pirates.
Ja, na klar. Na, wie haben wir das eine Theme bei uns drin?
Ja, das war das LeChuck-Theme.
Genau, bei Pirate Bay.
Ich erinnere mich, ja. Also, ich erinnere mich an eine Sache. Sebastian Levermann hat mal den Song We're Pirates angesagt mit, wie war das? Der nächste Song handelt von Guybrush Threepwood und seiner Suche nach, und im Publikum wusste es irgendwie gefühlt keiner und er war etwas irritiert und meinte, ey, hattet ihr alle keine glückliche Kindheit? Das fand ich damals sehr lustig. So, ja, und dann bleiben wir doch mal bei dem, was jetzt gerade ganz neu erschienen ist. Wenn die Folge rauskommt, ist das Album ja raus. Über welchen Song würdest du denn gerne mal reden? Weil er dir vielleicht besonders am Herzen liegt oder welchen hältst du für besonders gut? Schlecht wäre jetzt doof. Ich lass uns über den Song reden, den ich scheiße finde.
Ich würde gerne über den letzten Song reden. Da würde mich nämlich am meisten interessieren, wie die Leute das finden. Weil der letzte Song ist nämlich auf Schwedisch.
Ah, okay. Kannst du Schwedisch?
ein bisschen.
Okay.
Aber also ich konnte es mal ein bisschen in meiner Pagan-Metal-Phase, wo ich dann sehr viel Findroll gehört habe und Tür und Ensiferum, es ist jetzt nicht Schwedisch, aber diese ganzen skandinavischen Sprachen wollte ich mal lernen und ich habe mit Schwedisch halt angefangen, weil ich da Verbindungen zu habe, zum Beispiel meine Mutter kommt aus Schweden.
Okay.
Und war halt auch schon öfter da jetzt. Und hab's halt cool gefunden. Vor allem, auch sehr viel Fintroll gehört. Und Forsaken Hill ist ja sehr stark beeinflusst von Fintroll. Und deswegen ist der letzte Song ein bisschen so eine Hommage an Fintroll. Ich hoffe, das merkt man. Also, Fintroll sind ja auch eigentlich Finn, aber die singen ja trotzdem auf Schwedisch, weil sie finden, dass das trolliger klingt. Was ich auch sehr witzig finde.
Trolliger, ah, okay.
Ja, haben sie so gesagt. Ja, und dann habe ich, deswegen habe ich den Song auf Schwedisch geschrieben. Den habe ich tatsächlich auch damals für Forsaken Hill geschrieben. Das ist der älteste Song vom Album. Und da haben wir einen sehr witzigen Chor aufgenommen an meiner Geburtstagsparty vorletztes Jahr. Ich glaube, mit irgendwie 15 Leuten haben wir dann da zusammen geschrien. Da gibt es doch ein Video von. Das poste ich auch noch.
Also das heißt, ihr wart bei dir zu Hause und du hast das Equipment angeworfen und gesagt, Leute, ich möchte was aufnehmen mit euch. So muss man sich das vorstellen, oder?
Also wir haben zuerst die Choraufnahmen gemacht, irgendwie mit 5 Leuten. Und dann kamen nachher die anderen Gäste und dann waren wir nachher zu 15. Und dann habe ich gesagt, so Leute, wir müssen jetzt nochmal zusammen was einschreien. Dann haben wir uns alle ins Wohnzimmer gestellt und das zusammen geschrien. Ja, und das ist halt der Party-Song und mit dem Titel Skogens Volk. Also das bedeutet übersetzt quasi so die. Ja, es ist ein bisschen falsches Schwedisch, aber es ist ein bisschen Fantasie-Schwedisch. Skogen ist halt der Wald und das ist, Volk sind eigentlich so die Leute, die People, die Waldleute. Und dann geht's halt um.
Das Waldvolk.
Ja, genau. Weiß nicht, dass du irgendwie durch den Wald gehst und dann kommen da auf einmal so Zwerge oder sowas und die fangen dich dann und ziehen dich unter die Erde, wo da so eine verrückte Party stattfindet und alle besoffen sind und ein Zwerg auf dem Tisch tanzt und alles vom Tisch tritt mit einem 3 Meter langen Bart und der Text, ja, das ist der quasi der Inhalt des Textes.
Ja, warum nicht? Kann man doch mal machen. Das ist doch Hauptsache Spaß.
Ja, das ist sehr, sehr sinnvoll auf jeden Fall alles.
Ja, wunderbar. Ja, Tristan, vielen Dank. Damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Ich würde jetzt nur eine Sache gerne machen. Als wir unsere erste Folge aufgenommen haben, hast du mir und auch allen Hörern da draußen diese unwahrscheinlich lustige Geschichte von eurem Konzert erzählt, wo ihr ankamt und dann die Frage kam, habt ihr eine PA dabei? Und ich weiß, dass sie auch ziemlich viele Leute, die es gehört haben, sehr beeindruckt hat. Und darum möchte ich dir jetzt auch mal eine Geschichte erzählen. Sie hat nichts mit einer PA zu tun, aber etwas mit Konzertkarten.
Okay.
Ich erwähne jetzt nicht, wo ich die Karten bestellt habe, aber die Geschichte geht wie folgt. Es begab sich am 28. Dezember, dass ich mir Konzertkarten für mich und meine Frau bestellt habe, für ein Konzert, das am 10. Januar stattfindet. Blöd wie ich bin, habe ich gedacht, naja, machst du mal Hard-Tickets, also Tickets, die ausgedruckt werden, weil meine Frau hatte Geburtstag und ich wollte ihr die Karten in die Geburtstagskarte halt reinlegen.
Ja.
Das ist ja ein Hard-Ticket schöner als ein ausgedrucktes Ticket. Naja, der Jahreswechsel kam und ich guckte so auf der Seite dieses Anbieters und da stand immer, die Karten werden für den Versand vorbereitet. Also der Geburtstag von meiner Frau ist mittlerweile vorbei gewesen. Ich habe eine schöne Karte geschrieben, ohne die Hardkarten reinzulegen. Und also heute, wenn wir aufnehmen, ist ja der 6. Januar. Das heißt, das Konzert ist, wenn heute rum ist, in 4 Tagen. Und auf der Seite steht immer noch, wird für den Versand vorbereitet.
Oh, also das wird langsam knapp.
Ja, so habe ich ein Kontaktformular benutzt und habe reingeschrieben, liebe Leute, was ist denn das Problem? Also es wird langsam eng, ne? Also wenn ihr das noch verschicken wollt, das klappt irgendwie nicht. Und ich bekam 2 E-Mails. In der ersten stand drin, ja, Herr Görner, das tut uns ja leid, dass es da Probleme gibt. Wir klären mal mit dem Veranstalter, ob wir Ihnen die Karten nochmal zukommen lassen dürfen, auf dem Postweg oder per Mail. Und ich dachte so, Alter, schickt sie doch einfach los. Warum verschickt ihr sie denn nicht? Die zweite Mail lautete dann, ha, Herr Görner, gute Nachrichten. Wir haben Ihr Ticket geändert auf Ticket direkt. Sie können sich das jetzt ausdrucken.
Ja, herzlichen
Und ich habe nur gedacht, das ist nicht euer Ernst. Dafür braucht ihr eine Woche und eine Rückfrage meinerseits, um zu merken, oh, oh bis zum 10. Das kann man sich nicht ausdenken, oder? Das sind echt so Geschichten,
ja.
die passieren einfach.
Darf ich raten, was das für ein Konzert ist? War?
Ja, kannst du raten.
Paganfest.
Nee, tatsächlich nicht.
Oh, okay. Weil da gehe ich nämlich übermorgen hin.
Aber wo ist das denn?
In Hamburg. Also es ist ja eine Tour.
In Hamburg.
Mit Elstorm, Ensiferum, Tür, nicht Elevati. Elvenking und Heidevolk. Das wird geil.
Ja, auch sehr gut. Nee, ist es tatsächlich nicht. Es ist Dominum, ich weiß nicht, ob du die kennst,
ja,
in Köln.
Ja, habe ich von gehört.
Genau. Und ja, also auf jeden Fall, das ist dann meine lustige Geschichte, die ich hier mal zum Besten geben wollte. Sie ist nicht so lustig wie die mit der PA, ja. Aber auf jeden Fall ist das mein Versuch, eine ähnlich lustige Geschichte an den Tag zu legen.
Ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß.
Ja, ebenfalls dann. Oder wenn die Leute das hören, ich hoffe, dass wir beide viel Spaß gehabt haben bei den Konzerten, die wir dann besucht haben.
Danke sehr.
Zum Abschluss darfst du dann gerne die Leute verabschieden und ihnen noch irgendwas mit auf den Weg geben. Irgendein schlaues Zitat oder auch einfach nur, kauft mein Forsaken Hill Album direkt bei mir, weil dann habe ich am meisten davon. Die Bühne frei für dich, Tristan, und vielen Dank, dass du zum zweiten Mal hier zu Gast warst.
Ja, Markus, vielen Dank für das nette Interview. Hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ich hoffe, die Leute hören sich meine neuen Alben an, also Forsaken Hill erstmal, was jetzt hier gerade rausgekommen ist. Und falls ihr Bock habt auf ein bisschen mal was anderes als das kitschige Power Metal, was ich sonst so mache, ein bisschen Melodic Death Metal. Und ja, dann dürft ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein auf das neue Terra Atlantica Album, was, wie gesagt, Ende des Sommers hoffentlich erscheinen wird. Also auf jeden Fall noch dieses Jahr. So viel kann sicher sein. Und ja, was bleibt noch zu sagen? Stay metal!
Das hat total gemettelt. Oder wie ist der Spruch?
Das mettelt, Alter!
Perfekt, das ist eine sehr schöne Verabschiedung. Vielen Dank, Tristan, und hoffentlich bis zum nächsten Konzert. Mach's gut, ciao!
Yo, mach's gut! Das mettelt, Alter!
Boah, das klingt ja richtig geil. da mache ich dann noch so ganz schlechten so einen Hall drauf, dass das so wie ganz schlecht klingt. Und
kannst du es auch noch ein bisschen tiefer pitchen, bitte?
Wie tief hättest du es denn gerne? Wie viele Oktaven runter?
Ein Halbton reicht.
Ein Halbton, okay, ist aber wenig.
Ja, das mache ich immer für die epischen Sprechstimmen in unseren Songs. Halbton, reicht. Okay. Sonst wird es albern.
Ja, ja, gut. Aber wann fängt es schon an, dass man dann diesen Dämoneneffekt hat, dieses wie viel ist das?
Ich würde sagen, so bei 4 Halbtönen oder 2 Ganzen.
Echt?
Ich glaube, dann klingt es schnell. Ja, das geht relativ schnell, dass es dann albern klingt.
Wie bei John Sinclair Hörspielen, ne, wenn die Dämonen kommen. Hallo. Ich bin gekommen, um dich zu töten.
Das mettelt, Alter.
Das mettelt, Alter.